Welche Lebensperspektive, welche Träume, Sehnsüchte, Wünsche hat wohl so ein 17-jähriger junger Mann zur Zeit Jesu in Israel? Wahrscheinlich ist er aus seinem Heimatdorf kaum rausgekommen. Da gibt's die großen Feste, da kann man nach Jerusalem. Die Städte der Römer sind natürlich tabu. Die Woche läuft Tag für Tag ähnlich ab. Nur Schabbat, da ist Ruhe. Tja, Feste, große Feste, ja, das hat er erlebt in Jerusalem. Die heilige Stadt, die prächtige Stadt mit dem unheimlich schönen Tempel, bewundert selbst von den Römern. Und dann natürlich die Prachtbauten von Herodes und anderen. Aber Leben, also so richtiges Leben, war da auch nicht. Ja, und ansonsten gab es mal ein Familienfest, mal eine Hochzeit, aber ansonsten, tja, wie sollte es weitergehen? Er war nicht der Älteste, der Erstgeborene. Sein alter, älterer Bruder, der würde mal Chef sein, den Laden vom Vater übernehmen. Und das Verhältnis war nicht so toll. Ja, und dann noch die Frage der Hochzeit. In seinem Alter waren schon sehr viele verheiratet, die meisten wohl. Ja, Familie, harte Arbeit, langweilige Sabbate. Das ist das Leben, wie er es sich aufmalen kann. Gibt's da nicht noch mehr? Gibt's da nicht noch so richtiges Leben? Raus aus dem Ganzen. Dieser junge Mann hat Sehnsucht. Leben verliert Spannung, verliert Offenheit und Weite, wenn so jeden Tag der gleiche Trott abläuft, wenn so keine Erwartung mehr da ist. Wonach? Ja, haben wir Sehnsucht? Was erwarten wir vom Leben? Immer, dass es so weitergeht. Jetzt, schönes Wetter, lockt vielleicht ein Urlaub, vielleicht sogar ein Abenteuer. Oder jemand anders sagt, Neuanfang. Liest man doch so oft. Einen völligen Neuanfang, alles neu. Neuer Job, neue Wohnung, wer weiß, auch neue Familie. Wer weiß, welche Sehnsüchte dieser junge Mann hatte, von dem wir jetzt in Lukas 15, 11 bis 24 hören. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Und er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie haben alle mehr als genug Brot. Aber ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wir kennen alle diesen Text wahrscheinlich schon vom Kindergottesdienst an. Dieser Text steht nach den Gleichnissen vom verlorenen Schaf, von dem verlorenen Groschen. Und sogar die Zuhörer werden im ersten Vers genannt. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Jesus erzählt wie kein Zweiter und nur er kann solch eine Geschichte erzählen, nur er kann diese Punkte setzen. Eine Geschichte, die wahrscheinlich, zumindest in den ersten Versen, etliche kannten. Das passierte damals. Ja, es war zwar nicht so schick und die meisten fanden es nicht so toll, wenn ein Sohn noch zu Lebzeiten zum Vater ging und sagte: Gib mir mein Erbteil, das war klar geregelt in der Tora, was ihm zustand, gib mir mein Erbteil und dann auch noch das Haus verließ. Ja, es passierte, es war auch kein Bruch mit der Familie, aber naja, die Nachbarn hatten so ihre Gedanken. Und dann geht er ins Ausland. Das war sicherlich ein bisschen problematisch. Aber wir wissen, es gab in der Antike viele jüdische Siedlungen überall in den großen Städten rings ums Mittelmeer. Also genug Anknüpfungspunkte. Ja, und so passierte es. Dieser jüngere Sohn, geprägt von diesen Gedanken, wo bleibe ich? Wo bleibe ich mit meiner Sehnsucht? Ich will noch mal was erleben in meinem Leben. Ja, der macht sich auf den Weg. Der hat sich Gedanken gemacht, wie er leben will. Und er will die totale Veränderung, den totalen Neuanfang. Die Chance will er, die will er nutzen. Seines Glückes Schmied sein, wie wir so schön sagen. Und der junge Mann geht. Er geht entschlossen, er geht mit großen Erwartungen und anscheinend weit weg. Stellen wir uns das mal vor, er geht ins Ausland, eine heidnisch geprägte Stadt. Das hatte er noch nicht gesehen. In Jerusalem, diese heilige Stadt, da gab es keine Amüsierviertel. Das hätten die Juden unterbunden. Aber vielleicht kommt er gerade in eine Hafenstadt. Denken wir an Korinth, das war in der Antike so die lasterhafte Stadt schlechthin. Alles bot sich, wenn man denn genug Geld hatte. Jedes Vergnügen, jede Lust, Kneipen etc. pp., wir wissen das. Und dort findet er Kontakt. Nicht so schwer, wenn man genug Geld hat, wenn man jung ist und wenn man sich gern verführen lässt. Was sagt Jesus dazu? Nur einen einzigen Satz. Jesus will nicht die Sünde des jungen Mannes auswalzen vor unseren Augen. Die Zuhörer wussten sowieso Bescheid. Ein einziger Satz. Er brachte eben das Vermögen durch mit Prasserei. Doch dieser Rausch, dieses Gefühl von Freiheit, Freizügigkeit, von Spaß ist irgendwann vorbei. Wir wissen es nicht, Dürre, Missernte, Kriegszug der Römer, was auch immer, löst eine Hungersnot aus. Das passierte aber jetzt öfter. Und wie das dann so ist, Inflation, die Preise steigen, die Löhne nicht. Und wir haben ein Überangebot an Arbeitskräften, was die Arbeitgeber schamlos ausnutzten und vielleicht senkten sie sogar noch die Löhne. Der junge Mann dachte wahrscheinlich, ich bin stark, ich habe was gelernt, ich kann was. Aber, das heißt, keiner wollte ihm einen vernünftigen Job geben. Seine neuen Freunde, die wollten nichts von ihm wissen. Vielleicht hatten sie ihm noch bei der Feierei gesagt, kein Problem, du kriegst bei mir jeden Job. Tja, schließlich und endlich, der Hunger nagte schon an ihm, findet er endlich einen, der ihn zu den Schweinen rausschickt. Ihn, den Juden, zu den unreinen Tieren. Tja, er hatte Hunger und viel Zeit zum Nachdenken. Viel Zeit über die Monate, die vergangen waren, über seine Kindheit, seine Jugend. Und vielleicht fiel ihm der antike Satz ein, der damals, denke ich, auch bekannt war: Erkenne dich selbst, so stand es über dem Orakel von Delphi. Aber vielleicht fällt ihm auch ein Satz aus den Sprüchen ein, den er eigentlich auch gut kennen müsste. Mehr als alles andere behüte dein Herz, heißt es in Sprüche 4,23. Hatte er das getan? Hatte er sein Herz behütet? Tja, er erkennt sich, was er gemacht hat, und er erkennt seine Motive, seine falschen Sehnsüchte, er erkennt seine Schuld, sein Fehlverhalten. Er erkennt, dass diese Sehnsüchte, dieses Verlangen ihn fehlgeleitet haben. Und er denkt an den Vater. Wie denkt er von dem Vater? Da steht, dass er seinen Vater als gütigen, als gerechten Arbeitgeber einschätzt, bei dem alle mehr als genug Brot haben. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Das ist sein Bild von ihm. Und daraus der Entschluss, ich werde nach Hause gehen. Ich will zu meinem Vater gehen, zu ihm sagen, ich bin vor dir und vor Gott schuldig geworden. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Und er machte sich auf. Was werden die Zuhörer gedacht haben? Wir wissen ja, wie es weitergeht. Aber bis dahin eine ganz normale Geschichte. Da konnten sie mitreden, da kannten sie Beispiele aus ihrer Nachbarschaft, aus ihrer Verwandtschaft. Wie geht's weiter? Wie wird der Vater sich verhalten? Sie begannen zu überlegen, zu tuscheln. Ja, und dann macht Jesus weiter. Und jetzt kommt das Entscheidende und für jüdische Ohren so Außergewöhnliche. Sein Vater sah ihn schon von Weitem und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das geht nicht. Für einen Orientalen, für einen Haushaltsvorstand, er war wahrscheinlich auch wohlhabend, das war kein Verhalten. Ein Orientale schreitet, der läuft nicht. Der läuft auch nicht, wenn er seinen Sohn, ja, vielleicht am nächsten Hügel sieht und Mitleid hat, dann läuft der auch nicht. Und er fällt ihm schon gar nicht um den Hals, der stinkt ja nach Schwein. Nein, das machte kein normaler Vater. Ja, und dann die Umarmung, der Kuss. Ich finde, das ist die entscheidende Stelle in dieser Geschichte. Der Kuss und die Umarmung. So wird es auch in der Kunst, viele Rembrandt und wer nicht alles hat das dargestellt. Ich liebe diese Bilder, weil es was ausdrückt. Liebe und ja, ich will dich als meinen Sohn haben. Diese Geste. Meine Generation und ich denke, bei den Älteren sind vielleicht nicht von ihren Vätern umarmt worden. Vielleicht mal nach einer tollen Prüfung, aber das war früher nicht so üblich, wie wir es heute machen. Und damals, wie gesagt, dieser Vater umarmt ihn. alles nicht nachvollziehbar. Tja, und dann das Schuldbekenntnis des Sohnes. Der erste Satz kommt noch raus, der zweite schon nicht mehr. Der geht schon unter in den Befehlen des Vaters. Holt das schönste Gewand, also in anderen Übersetzungen das Feierkleid. Also nicht holt den neuen Blaumann, den ich gestern bestellt habe. Nein, ein Feierkleid. Dann der Ring, Zeichen der Vollmacht. Die Schuhe. In der Antike liefen die Sklaven, vielleicht ohne Schuhe, vielleicht auch die Kinder. Aber wenn man gearbeitet hat, wenn man was war, hatte man Schuhe an, kann man auch viel besser drin arbeiten. Ja, und dann das gemästete Kalb. Das war gemästet für ein großes Fest, so war das früher. Aber nur für ihn ein Fest, unvorstellbar. Ja, die Zuhörer tauschen sich aus, sie flüstern. Das Wort Vater löst ja vielleicht auch bei uns unterschiedliche Gefühle aus. Jeder hat ein anderes Bild vom Vater. Und wer kennt es nicht, diese Liebe, die man vom Vater bekommt, wegen Wohlverhalten, weil man toll war, weil man vielleicht ein Einser-Abi hat oder ein Studium oder seinen Gesellenbrief hat. Ja, Anerkennung gibt es da. Aber wie würde ich mich als Vater verhalten, wenn vielleicht der Sohn drogenabhängig ist, wenn er richtig Mist gebaut hat, wenn er sein Vermögen verschleudert hat mit Nichtigkeiten, mit Vergnügen? Der eine oder andere denkt jetzt, ich würde erst mal abwarten. Mal gucken, vielleicht tauscht er ja seine Sehnsüchte, seine Spleene, seine Gedanken nach Freiheit und Vergnügen jetzt mal endlich aus gegen ein anständiges Leben. 12 Stunden Arbeit, dafür ein Sabbattag. Ja, und feiern, das darf auch mal sein, aber eher selten. Jesus will mit diesem Gleichnis, das wissen wir alle, das Bild uns vor Augen malen vom himmlischen Vater. Ja, das Bild Gott als Vater gab es auch im Alten Testament, aber eher so als Vater Israels, ja, der sich liebevoll gekümmert hat, aber ein Bild, was selten auftaucht. Und hier stellt es Jesus in den Vordergrund. Und das mit diesem grandiosen Gleichnis. Und ein Bild, sagen wir ja immer, sagt mehr als 1000 Worte. Und das tut es auch. Ich glaube, wenn wir die Tiefe dieses Gleichnisses, dieses Gottesbildes begriffen haben, ja, dann verstehen wir das meiste vom Evangelium. Jesus sagt uns, so wie dieser Vater in diesem Gleichnis ist, so ist Gott. Und so haben wir ihn ja auch gerade besungen in diesen Liedern. Gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Wir haben einen Gott, der das Elend sieht. Da heißt es ja auch im Text, er sah ihn schon von Weitem. Denken wir an die Jahreslosung. Ich habe einen Gott, der mich sieht. Der sieht mich auch im zerlumpten Gewand, wenn ich nach Schwein stinke. Und sobald dieser Sohn ja in Sichtweite kommt, überschüttet ihn der Vater mit Zuwendung. Noch bevor er seinen ersten Satz losgelassen hat, wird er geliebt. So wartet Gott auf uns, auf die passende Gelegenheit, uns zu lieben. Natürlich gibt es auch unter uns und ich denke auch gerade in der Vergangenheit diese Gottesbilder wie zu Anfang. So Gott als den gerechten Arbeitgeber, der Arbeit verteilt, der Leistung erwartet, der uns lobt, wenn es gut geht, wenn wir uns einsetzen. Aber es ist ein falsches Gottesbild. Leider haben wir es auch teilweise eben in unserer Vergangenheit so erlebt. Und Jesus will damit aufräumen. Er will diesen gütigen und gnädigen Vater, der voll inniger Liebe auf die Heimkehr des Sohnes wartet, den will er noch beschreiben, uns vor Augen malen. Für den Sohn war das unvorstellbar. Ja, als Knecht hat er sich vielleicht noch eine Chance ausgerechnet, aber Annahme als Sohn ist wieder in den alten Stand zurück. Nein. Wahrscheinlich hat er auch Angst. Angst vor Zurückweisung durch den Vater. Vielleicht kannte er solche Geschichten aus der Verwandtschaft, Nachbarschaft, wo Söhne zurückgewiesen wurden. Du hast nichts geschafft, guck dich doch selber an. Und dann kommt die Angst hoch. Wie wird diese Begegnung sein? Furcht, so heißt es in Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Angst und Liebe, ganz starke Gefühle, aber sie passen nicht zusammen. Die Angst macht ja die Sorgen noch viel größer. Die Liebe ist das Gegenteil. Sie überwindet Angst und Trauer und Sorgen. Diese Liebe treibt uns zum Vater hin. Die Liebe überwindet auch die Distanz zwischen Menschen und natürlich die Distanz zwischen uns und Gott. Die vollkommene Liebe, die es nur bei Gott selbst ist, treibt jede Furcht aus und führt uns in eine neue Ebene von Freiheit hinein. Ja, so ist es. Freiheit, frei von Zukunftsängsten, frei von Versagensängsten, frei auch von dem Gedanken, ich könnte was verpassen in meinem Leben. Deshalb ist Gott in Jesus Mensch geworden, zu uns herabgekommen, um uns zu befreien, um uns diese große Liebe zu offenbaren. Diese Liebe, das ist die echte Sehnsucht. Von Augustinus stammt der Satz, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Das zieht sich durch die ganze Bibel hin. Ganz zu Anfang, die erste Geschichte, Gott sucht den Adam. Adam, wo bist du? Die nächste Tragödie, Kain und Abel. Gott sucht den Kain auf. Was hast du getan? Bei den Propheten immer wieder sucht er sein Volk und sagt ihm, Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das hat Jesus getan. Jesus sagt von sich, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Deshalb ging er zu den Sündern, zu den Zöllnern, zu denen, die ausgegrenzt waren. Wir brauchen uns dazu nicht anzustrengen. Nein, wir brauchen es uns nicht zu verdienen. Gott zieht uns. Ja, wir können uns von ihm wegbewegen, ja. Unsere Taten haben Folgen, ja, das ist so, aber Gottes Liebe ist stärker. Am deutlichsten ist es eben in dem, was Jesus für uns getan hat, dass er alles für uns getan hat, dass wir diese Liebe erfahren können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. So bezeugt es Johannes. Wie wird es jetzt weitergehen? Es ist ja eine offene Geschichte. Ja, im Moment ein Happy End, jetzt wird ausgeblendet. Wie geht's weiter? Wie verändert sich der Sohn durch die Liebe des Vaters? Veränderung ist nur möglich durch Veränderung des Herzens. Die Offenbarung des Vaterherzens wird sein Leben verändern. Wir können Verhaltensweisen ändern, wenn wir uns anstrengen, ja. Wir können uns bemühen, weniger zu sündigen, mehr zu arbeiten, pünktlicher zu sein, was auch immer. Aber weniger sündigen ist nicht das Gleiche, wie Jesus ähnlicher zu werden. Gott schenkt ein neues Herz, ein neues Denken, ein neues Fühlen und ein neues Verstehen. Und so ändert sich unser Denken. Zum Abschluss sagt Paulus an die Epheser 4, Vers 22, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Amen. Wir haben jetzt eine ganz kurze Pause und danach gibt es noch was Wichtiges für den nächsten Sonntag.